Herzlich willkommen zu der weiteren Bibelstunde. Ich freue mich für all die, die jetzt hergekommen sind, dass ihr da seid, ob hier unten oder hier oben. Eigentlich haben wir unten jetzt so viel Platz, aber ich verstehe, wenn es da oben ihr euch sicherer fühlt, dann sei es euch gegönnt. Ich freue mich für all die, die jetzt wieder das hören und dabei sind, an welchen Orten auch zerstreut. Danke für die Ermutigung auch von euch und durch euch. Und möge euch das auch eben zu Kraft und zu Stärke werden. Wir sind auf einer kleinen Entdeckertour, auf einer Schatzsuche. Wir heben wieder vom Alten Testament Neues und wollen die Herrlichkeit des Erbes darin sehen und betrachten. Eigentlich startend vom 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Es sind die beschreiben die ersten 5 Verse von dem Erbe, von dem Erbteil, das uns erwartet. Und Petrus ist da ja verherrlicht das und spricht in höchsten Tönen von diesem Erbe. Und damit das auch für uns auch das herrlich wird, und dann bevor wir dann in diese einzelne Beschreibung, wie Petrus das macht, gehe ich nach meiner Gewohnheit vor. Ich nehme euch zuerst in die Bibel, ins Alte Testament, vom Alten ins Neue Testament, um anzuschauen, was ist eigentlich dieses Erbe und dieser Erbteil. Und ich habe euch versucht, letztes Mal damit hineinzunehmen, wenn wir sind wieder ins Alte Testament hin zum Abraham, da beginnt der ganze Segen des Erbes und diese zwei Dinge, diese zwei Linien, die wir verstehen müssen, um auch die Herrlichkeit des Neuen Testaments zu erfassen, die Herrlichkeit Jesu. Das eine ist Erbe, also wer erbt, und das andere ist ein Erbteil, was erbt er, also was gibt es zu erben. Wer ist der Erbe und was gibt es zu erben? Diese zwei Dinge, über diese zwei Dinge möchte ich mit euch nachdenken, oder wir haben angefangen darüber nachzudenken. Und da sind wir bei Abraham gewesen. Gott verheißt ihm einen Erben, der erben wird, und er verheißt auch ein Erbteil, das es bekommen soll. Und diese Verheißung bekommt Abraham. Und Abraham hat aber keine Kinder, hat kein Erbe, er hadert da sehr mit Gott, und Gott gibt ihm die Verheißung und sagt, ich werde es tun, du kriegst einen Erbe. Die Zeit vergeht und er bekam immer noch keinen, und so kam sie auf die glorreiche Idee, Gott ein bisschen helfen zu müssen, und diese ganze Geschichte mit der Sklavin, mit der Hagar, ja, ich habe Hagar, glaube ich, letztes Mal ganz oft gesagt, und ich glaube, das sind die Spuren der 2 Jahre Bibelstunden von Buch Hagai. Also die Sklavin Hagar, und sie bekam eben Ismael, und Abraham war zufrieden. Also es war ein Erbe da, und dann Gott spricht wieder mit Abraham, schließt mit ihm einen Bund, gibt ihm eine Verheißung, und dann sagt in diesem Zusammenhang, sagt Gott, jetzt darfst du deine Frau anders nennen, weil bald ist soweit, bald kriegt sie ihren Sohn. Und sie bekommt nicht nur einen Sohn, du sollst sie jetzt Sarah nennen, weil aus ihr, die wird eine Mutter Nationen werden. Und Abraham ist ganz überrascht und sagt, du, wir haben schon hingekriegt, wir haben schon jemanden, Ismael ist da, lass doch Ismael genug sein. Nimm doch Ismael an als Erbe, lass doch Ismael zum Segen werden und nimm doch Ismael an. Wieso? Wir brauchen keinen mehr, es ist einer da. Und Gott verwirft Ismael und sagt, Ismael soll nicht erben. Das ist 1. Mose, Kapitel 17, nehme ich euch da kurz wieder hinein, schlag mal auf mit mir. 1. Mose, Kapitel 17, Abvers 18, da bin ich letztes Mal so bis dahin mit euch gekommen, ab da möchte ich jetzt ein bisschen weitergehen. Ich lese Abvers 18 nochmal. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Also es reicht doch, möchte er vor dir leben. Und Gott sprach nein. Sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, also den Bund, den ich mit dir geschlossen habe, wird an deinen Sohn weitergegeben, an Isaak. Den Bund richte ich mit ihm auf. Er ist der, der in diesem Bund steht, nicht Ismael. Meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Also hier dieser Bund, den Gott geschlossen hat, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, das ist dieser einseitige Bund, das ist der Glaubensbund, den Gott allein mit Abraham geschlossen hat, wo Gott sich selbst dazu verpflichtet hat, dass er wirklich bestehen bleibt und nicht gebrochen wird. Abraham hat dazu keinen Teil beizutragen gehabt. Ich hoffe, ihr kennt diese düstere Szene mit diesem zerteilten Tieren. Okay. Also, jetzt bekommt, oder jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt bekommen, das ist sehr wichtig. Ismael, der nach dem Fleisch gezeugte, der aus eigener Kraft gezeugte, er ist es nicht. Er ist nicht der Erbe Abraham, sondern es wird einer sein aus der Sarah. Aber Sarah ist doch unfruchtbar. Das ist doch unmöglich. Dann, Gott verspricht, Sarah bekommt jemand. Jetzt guck mal im Kapitel 18, was dann folgt. Das ist der Besuch Gottes mit zwei Engeln bei Abraham. Eine herrliche Begebenheit. Wir können da einiges entdecken. Angefangen von der Gastfreundschaft, wenn man das ausrechnet, was Abraham alles da aufgetischt hat. Wahnsinn. Wie viel Brote da gebacken worden sind für drei Leute, also für vier insgesamt. Ein Tier wird geschlachtet, also das ging auch über einen langen Zeitraum, aber das ist nicht der Punkt. Sondern, worauf ich hinaus möchte, ist, schaut mal Vers 14, Kapitel 18, Vers 14. Gott verheißt, Sarah wird den Sohn bekommen, Sarah lacht, all diese. Und dann heißt es, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zu bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr, um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Sarah leugnet dann, kriegt Angst, all diese Begebenheit. Darauf will ich jetzt nicht darauf eingehen, auch wenn das sehr spannend ist. Der Punkt ist aber, Gott sagt, sollte mir ein Ding unmöglich sein, die ist unfruchtbar? Ja. Meinst du, ich kann es nicht machen? Meinst du, ich kann es nicht machen? Und dann sagt er, und jetzt kommt es, jetzt gibt er eine Verheißung, ein Versprechen. Er sagt, wenn ich um das Jahr wiederkomme, dann wird Sarah einen Sohn kriegen. Eine Frage an euch. Kennt ihr die Stelle, wo Gott über einem Jahr Abraham wieder besuchte? Lesen wir irgendwo eine Stelle und dann kam die zu dritt wieder und sagt, hey, weißt du, ich habe mich doch angekündigt, dann bin ich wieder da. Und Abraham hat wieder ein Fest veranstaltet, saß wieder am Baum. Wir haben diese Begebenheit nicht, gell? Sondern Sarah gebar ein Kind. Lügt Gott? Hat er sein Versprechen nicht gehalten? Ist er nicht gekommen? Er ist gekommen. Aber wisst ihr wie? Im Geist. Denn das von ihm Gezeugte ist aus dem Geist gezeugt. Wir werden das sehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Isaac ist geistgezeugt, nicht fleischgezeugt. Das ist eigentlich echt erstaunlich, was da vor uns liegt. Am Abrahams lag nicht, weil Abrahams zeugte übrigens später noch viele andere, sondern Gott sagt, ich werde Sarah besuchen. Ich werde mit meinem Geist etwas tun. Was mir möglich ist, euch unmöglich, was mir möglich ist. Gott verheißt also diesen Nachkommen, es wird der kommen und der muss es sein und der wird es. Das ist Kapitel 18. Daraufhin, nachdem Sarah dann eine Lektion gelernt hat und Gott etwas Herrliches ihr verheißen hat, nämlich er wird Isaac heißen, das heißt, ich werde dir jeden Grund geben, wirklich dich zu freuen, wirklich dich zu freuen. Und dann passiert Folgendes, schaut mal Kapitel 18, Vers 17. Der Herr aber sprach bei sich, also der Herr will sich aufmachen und nach Sodom und Gomorra gehen und die Engel sollen die Stadt richten und Abraham begleitet sie noch eine Weile, geht mit ihnen noch einen Weg und die Engel machen sich auf, um die Stadt zu richten und Gott bleibt stehen mit Abraham und spricht mit ihm. Und diese Worte. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Oh, Freunde, der Herr sprach bei sich selbst. Gott sagt, sollte ich Abraham etwas verbergen wollen? Sollte ich mein Ratschluss, mein Geheimnis, mein Tun, mein Wollen, mein Handeln, sollte ich das Abraham verbergen? Soll ich einfach tun und Abraham weiß nicht, was ich tue? Und Gott sagt, nein. Ich will, dass Abraham weiß, was ich tue. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Gott offenbarte sich Abraham, dass er Gottes Ratschlüssen, Gottes Wesen, er wusste, was Gott tut, weil Gott es beschlossen hat, Abraham sich zu offenbaren. Gott hat gesagt, sollte ich Abraham etwas verbergen? Nein, ich will ihm sagen, wenn ich was tue. Das ist Wahnsinn. wenn wir später dazu kommen und uns fragen, warum Abraham so an Gott glaubte, dann lag es darin, weil Gott sich ihm offenbarte. Schaut mal Vers 18. Warum? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Diese Verse, die werden sich wiederholen und die sind wichtig, weil die im Neuen Testament ihre Erfüllung bekommen. Aber was hier steht, ist folgendes. Gott sagt, ich werde Abraham nichts vorenthalten, weil ich mit ihm einen weit größeren Plan habe. Hier geht es auch nicht nur um Sodom und Gomorra, die auch übrigens nur ein Schatten und ein Bild auf das sind, was wirklich das Endgericht sein wird. Wie das sein wird, dass Lot rauskommt, die seine Fürbitte stattfindet, rauskommt und erst wenn die raus sind, dann mit Feuer. All das, Jesus sagt, nimmt das als Parallele. Aber der Punkt ist, so weil Gott in Abraham die Nationen segnen will und die Nationen retten will, weil Gott in Abraham einen Ratschluss gefasst hat, in ihm zum Segen aller Nationen werden, darum offenbart er sich ihm und sagt, was er tut. Abraham weiß, was es bedeutet, in dir werden gesegnet werden, alle Nationen der Erde. Ich möchte euch gleich noch mehr zeigen. Also, Gott offenbart sich selbst Abraham und teilt ihm seinen Ratschluss mit. Den Segen, was es bedeutet, was es bedeutet. Geht mit mir in Kapitel 21. Dazwischen haben wir diese Rettung Lots, das überspringe ich jetzt. Jetzt kommen wir zu der Geburt Isaaks. Isaak wird geboren. Kapitel 21, Vers 5. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Sarah lachte heimlich. Richtig? Warum? Weil sie nicht glauben konnte, dass sie noch ein Kind kriegt. Darf ich so sagen, sie hat Gott ausgelacht. Das ist lächerlich. Dann sagt Gott, warum lacht Sarah? Und Sarah sagt, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, Sarah, für wen hältst du mich? Meinst du, ich sehe das nicht? Sarah, ganz ehrlich, du hast doch gelacht, gell? Und Sarah, nee, ich habe nicht gelacht. Aber Gott sagt, du hast gelacht. Ich sehe alles. Sondern Gott sagt, Sarah, weißt du was? Über das Jahr würde ich kommen und dann werde ich dir einen wirklich guten Grund geben zum Lachen. Jetzt hast du heimlich gelacht, jetzt hast du mir nicht geglaubt und hast über mich gelacht. Ich werde etwas tun, wo du mit Freuden und fröhlich sein kannst. Du wirst wirklich lachen, nicht nur du, alle werden mit dir lachen und nicht auslachen. Mit dir lachen, warum? Weil ich etwas machen werde. Ich werde dir ein Nachkommen geben. Und als Sarah dieses Kind kriegt, auf eine Art und Weise, Gott besucht sie und sie kriegt das Kind, dann ist das der richtige Grund jetzt zur Freude. Jetzt hat sie einen echten Grund zum Lachen, indem sie Gott verherrlicht. Freude, Freude, große Freude. Interessant, gell? Gott gibt ihr jetzt einen Grund zur Freude, einen Grund zum Lachen. Vorher war nicht gut. Und Gott straft sie nicht und sagt, okay, du hast gelacht, zack, kriegst kein Kind mehr. Selber schuld, hast ja nicht geglaubt. Sondern Gott gibt ihr jeden Grund. Und warum heißt er denn Isaak, Isaak? Isaak bedeutet, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Gelächter heißt Isaak. Gott gibt einen Grund zur Freude. Warum? Weil das ist die Linie, in ihm soll dann der Erbe kommen oder aus ihm soll der Erbe kommen. Und er soll erben. Es gibt jetzt einen Erben. Abraham kriegt jetzt endlich seinen Erben, auf den er so lange gewartet hat. Jetzt kommt der Erbe. Und jetzt ist was sehr, sehr Wichtiges, Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Scherzen, das ist jetzt nicht so, er macht keine Spielchen, sondern sich über ihn lustig machen. Er machte Scherze mit ihm. Ja, er macht sich lustig über ihn. Er wie nennt man das? Hänselt? Nee. Welches Wort ich suche? Er mobbt ihn. Er beginnt dann zu mobben. Neckt ihn. So, da passiert etwas. Sarah sieht, wie der nach dem Fleisch gezeugte, ein Sklave, wie er jetzt dieses Kind nach dem Geist gezeugte, wie er sich über das lustig macht, wie es ihn ärgert, mobbt und sie sieht das und sagt, das ist nicht gut. Und dann passiert das. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden. Sie sagt, der wird nicht mit dem Isaak erben. Isaak ist der Erbe, schick ihn weg. Erben wird nicht Ismael, erben wird Isaak. Und schau mal, wie der mit ihm umgeht. Wenn es so weitergeht, der soll weg. Der soll weg. Und jetzt ist wichtig, soll nicht mit meinem Sohn erben. Ismael wird nicht mit Isaak erben. Das nach dem Fleisch gezeugte wird nicht mit dem Geist gezeugten erben. Das Fleischgezeugte kriegt kein Erbe. Das ist die erste wichtige Lektion, die wir hier lernen. Das Fleischgezeugte ist nicht der Erbe. Es ist der Geistgezeugte, der Erbe ist. Abraham hat das nicht gefallen. Das hat ihm nicht gefallen. Vers 11. Und diese Worte. Dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Ist verständlich, auf der menschlichen Ebene, oder? Und jetzt schaut mal, was Gott sagt. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Das ist interessant. Sarah, höre, das ist richtig, was sie da sagt. Wie richtig? Bei uns gehen alle sozialen Glocken da in Alarmbereitschaft. Das ist doch unfair, das ist nicht richtig. Gott stellt sich zu dieser Entscheidung von Sarah und sagt, das ist richtig. Und die Begründung ist, denn nach Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist die Begründung. Gott sagt, das ist richtig, denn Isaak ist der Erbe. In ihm kommt der Nachkomme, nicht Ismael. Er wird nicht erben, Abraham. Ich habe es dir schon mal gesagt. Mach, wie deine Frau es sagt. Das fällt Abraham schwer, doch er muss es tun und er tut es. Was dann passiert in der Wüste und so weiter, das gucken wir uns jetzt nicht im Einzelnen an, weil das würde uns zu viel Zeit uns kosten. Aber ein Kapitel weiter. Also lass uns das nochmal kurz festhalten. Ismael wird verworfen, nach dem Fleisch wird verworfen. Dann wird nach dem Geist gezeugte, ist da. Und dann sagt Gott, das ist er. Und dann sagt Gott, schickt den nach dem Fleisch gezeugten weg, weil er wird nicht zusammen mit dem Geistgeborenen erben. Die Unterscheidung ist da Fleisch und Geist. Freunde, wir sind im ersten Buch Mose. Das sind nur ein paar Zeilen hier. Wir sind in den ersten 21 Kapitel. Und wie viel Wahrheit in Bezug auf das Erbe und Erbteil schon uns gegeben wird, ist allerhand. Aber es hört nicht auf. Geht mal mit Kapitel 22. Wenn ich die Köpfe in die sofort runtergehen, das ist ein schönes Bild. Die sind sofort in Kapitel 22. Nur ein Kapitel weiter. Nachdem Gott sich zu Isaak und zu dieser Nachkommenschaft gestellt hat. Ein Kapitel weiter heißt es, und Gott sprach zu Abraham, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir. Gell? Jetzt sind wir bei der Opferung Isaaks, bei der Begebenheit. Vers 2. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Er hatte nicht einen einzigen, gell? Er hatte mindestens schon zwei. Nimm deinen einzigen, den du lieb hast. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier ist ganz schon viel angeklungen von dem, worauf das Ganze jetzt hinläuft. Nimm den einzigen, deinen einzigen, den du sehr lieb hast. Nimm ihn und opfere ihn mir. Gott erscheint Abraham und sagt nicht, opfere ihn mir um die Ecke. Hier geht aus deinem Zelt, bau dir einen Altar und opfere ihn. Sondern sagt, geh wiederum in das Land, Ich werde sie zeigen, an den Ort, ich werde sie zeigen, geh. Er steht morgens auf, packt Isaak, packt seine paar Knechte, nimmt alles, was so notwendig ist und zieht los. 3 Tage unterwegs. Auch das sind nicht unbedeutend, 3 Tage. 3 Tage unterwegs. Könnt ihr euch vorstellen, was er während dieser 3 Tagen alles gedacht hat? Erstens, rein menschlich gesehen, gerade eben musste ich Ismael wegschicken. Er sollte nicht erben. Er hat mir versprochen, Isaak ist das. Und jetzt soll ich ihn töten? Wie wird er? Oh, bestimmt vom Teufel. Ja. Hier heißt es in Vers 1, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und die Übersetzung prüfte ist besser als versuchte. Bei manchen schreiben sogar versuchte, dass Gott versucht niemand. Wenn, dann prüft Gott. Gott prüft Abraham. Jetzt geht er mit diesem Sohn 3 Tage. Er hätte 3 Tage genug Zeit umzukehren. 3 Tage zu sagen, irgendwann mal, nee, das kann nicht sein. Ich glaube, nicht ohne Grund muss er 3 Tage gehen, weil es um die Ecke, es war Prüfung. Es war Prüfung. Was hat Abraham wirklich verstanden von dem, was Gott ihm offenbart hat? Was hat er wirklich geglaubt? Und es ist erstaunlich, was Abraham gewusst und geglaubt hat. Schaut mal ab Vers 4. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Übrigens, das ist der gleiche Ort, das ist der gleiche Berg, auf dem David später opferte und auf später der Tempel stand, an dem die Opfer dargebracht worden sind für das Volk Israel. Das ist in gewisser Weise der Berg, wo später Jesus Christus starb. Am 3. Tag eben erhob er seine Augen und dann Vers 5, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Interessant, oder? Wir gehen, wir beten an und dann kommen wir wieder zurück. Sehr zuversichtlich. So, entweder hat er gelogen, entweder hat er vor seinem Sohn das nicht irgendwie gesagt, dann komme ich allein zurück. Oder von den Knechten. Oder er glaubte wirklich, dass sie beide hochgehen und beide wieder zurückkommen. Ich glaube das Letztere. Warum? Sie gehen, und jetzt 3 Tage Marsch ist eine Sache. Und jetzt geht man einen Berg hoch. So, die nächste. Die beiden. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Holz und legte es auf Isaak. Isaak trug sein Holz, auf dem er geopfert werden sollte. Ganz schön faul von Abraham, gell? Nein, es ist weit mehr als das. Isaak trägt sein Holz, auf dem er geopfert werden soll. Und seine Hand, und nahm seine Hand, oh Mann, und er nahm seine Hand, er nahm das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander, Hand in Hand. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Wen sollen wir opfern? Wen sollen wir opfern? Mit der Hand, mit dem Jungen in der Hand, Vers 8, da sagte Abraham, und jetzt kommt es, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Gott wird es geben. Er wird es ersehen. Er weiß es. Er wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Nun nebenbei, später ist es ein Bock. Aber er spricht vom Schaf. Oder sogar Lamm. Sie gehen beide hoch. Er bindet es. Er baut einen Altar, bindet Isaak, legt Holz drauf, legt Isaak drauf. Dieser liegt da. Und dann Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach deinem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und sieh, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm das Widder, den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes. Stellvertretung. Ein Opfer stellvertretend. All das geschieht. Und wenn das nicht eine Vorschattung auf das Opfer von Gott, dem Vater, der seinen Sohn opfert, wenn das keine Offenbarung dessen ist, was eigentlich in der Zukunft ist. Wir sind in Kapitel 22 im ersten Buch Mose. Und dann kommt Folgendes, jetzt worauf ich eigentlich hinaus will, Vers 16. Da sagt, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Gott schwört bei sich selbst, weil keinen anderen größeren, was es gibt. Es gibt also nichts, was das, diesen Schwur brechen kann. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan hast, deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand und am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Diese Verheißung, herrliche Verheißung. Und jetzt Vers 18. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde für das, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen. Guckt mal, steht da in deinem Samen, in Einzahl oder in Mehrzahl? In Einzahl. Was hier Gott sagt, nachdem Abraham diese Lektion und diesen Glauben und diese Erkenntnis, dass Gott stellvertretend, nämlich seinen Sohn, opfern wird, nachdem wir das da gesehen haben, verheißt Gott und sagt, Abraham, weil du das geglaubt hast, genau das wird geschehen. In deinem Nachkommen, in dem einen, nicht in deinen Nachkommen als vielen, sondern in diesem einen Nachkommen, der kommen wird, werden sich segnen alle Nationen. Er bekommt hier die Verheißung, nicht nur Segen, in dir werden gesegnet, Abraham, alle Nationen, sondern jetzt kriegt er die Botschaft, wie werden sie in Abraham gesegnet? Weil in Abraham und aus Abraham einer kommen wird, ein Nachkomme, der nämlich für die Schuld der ganzen Welt sterben wird, der geopfert wird vom himmlischen Vater. In dir und in deinem einem Nachkommen, ganz wichtig, einem, nicht in den vielen, in einem, werden sich alle segnen. Hier, 1. Mose, Kapitel 22, Vers 18, bekommen wir die Verheißung von dem einen, der kommen wird. Und vorher haben wir gelernt, warum er kommen wird. Er wird das Holz auf sich nehmen. Er wird für uns die Schuld tragen. Der Vater wird ihn opfern. Was Abraham nicht tun musste, wird der himmlische Vater tun. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. Das ist die Verkündigung der Schrift dem Abraham voraus, was geschehen wird. Unter anderem, noch nicht alles. Also hier, aber das ist eine Schlüsselstelle. Der Erbe ist einer. Abraham, es kommt einer aus deiner Nachkommenschaft. Abraham, er wird der Erbe sein. Und wer Anteil an diesem Erben hat, der wird gesegnet werden. Und zwar alle Nationen werden an diesem Erbe etwas, an diesem Erben Anteil haben. Durch diesen einen Erben werde ich den Segen bringen zu allen Nationen. Wir gehen etwas weiter und wir kommen zu Kapitel 26. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Ich nehme euch auf die Spur der Bibel, wie sie uns Schritt für Schritt durch die einzelnen Kapitel und Verse führt und uns zu Christus bringt, zu der herrlichen Botschaft, die es gibt. Von Abraham geht der Segen und der Bund an Isaak. In Kapitel 26 ab Vers 3 auch lesen. Gott spricht und verheißt den Segen Abrahams auch an Isaak und sagt, Vers 3, halte dich als Fremder auf in diesem Land. Das ist das Land der Verheißung. Und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und deine Nachkommen, alle deine Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sie segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht hat. Worauf ich euch darauf hinweisen möchte, dieser Bund, den Abrahamsbund, der geht jetzt über auf Isaak. Ist das ein neuer Bund? Nein, weil Abraham, das ist der abrahamitische Bund, der einseitige Bund, der gilt jetzt auch Isaak. Der Linie der Verheißung, der Linie des Geistes, der Linie des Glaubens, nicht des Fleisches. Da liegt die Verheißung, da liegt ein Erbe, da liegt ein Erbteil. Das ist diese Linie. Sie wird erben, die andere nicht. Die geht über Isaak, ganz, ganz wichtig. Kapitel 27, das ist, glaube ich, die schnellste Form, das Alte Testament durchzugehen. Kapitel 27 sind wir bei Jakob. Darf ich euch kurz zurücknehmen? Darf ich? Geht mit dem Kapitel 25. In 26 haben wir diese Verheißung gehabt, aber in 25 lernen wir etwas zu der Geburt, das habe ich jetzt kurz übersprungen, zu der Geburt von den Söhnen Isaaks. Vers 22. Rebekka war auch unfruchtbar, genauso wie Sarah, das ist sehr interessant. Die Unfruchtbaren, die kriegen dann Nachkommenschaft. Warum? In dem Fall bittet Isaak Gott und sagt, und Gott lässt sich von Isaak erbitten und daraufhin bekommt die Unfruchtbare auch Kinder. Aber interessanterweise diesmal zwei in einem. Vorher gab es zuerst nach dem Fleischgezeugten und dann nach dem Geistgezeugten. Das ist Abraham und dann Ismael und Isaak. Und jetzt kommt zu Isaak, vieles wiederholt sich da, viele Parallelen. Aber bei der Geburt ist etwas Interessantes. Also Gott lässt sich von Isaak erbitten und Rebekka wird schwanger. Vers 22. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Also sie haben sich sogar im Leib nicht gemocht. Die anderen, zwei vorher, die haben sich im Leib nicht mochen können, aber sie haben sich auch nicht gemocht. Sie konnten nicht miteinander. Und da musste einer gehen. Durfte nicht erben. Hier in ähnlicher Weise passiert etwas. Beide im Leib und sie stoßen sich. Das heißt, da gab es einen, der hatte auf den anderen viel. Im Leib ging es schon los. Und dann, da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft es mich? Also jetzt die ganze Zeit auf Kinder gehofft und jetzt passiert das? Was soll das? Das ist die Frage, was geschieht hier eigentlich? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr. Sie fragte und der Herr spricht zu ihm. Und er sagt, weißt du, was da passiert? Zwei Nationen sind in deinem Leib. Also nicht buchstäblich. Gell? So einen großen Bauch hat sie nicht gehabt. Zwei Nationen, das heißt, der eine steht für eine Nation und der andere steht für eine andere Nation. Zwei Nationen sind in deinem Leib. Und zwei Völkerstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volkstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wer ist der Stärkere? Wer wird größer? Der Ältere oder der Jüngere? Der Jüngere. der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und beiden, und sie gebar, und als der Erste, der kam, war Esau, der war sehr behaart und sehr rot. So, und man gab ihm den Namen Esau. Und der Zweite kam hinterher und hat ihn an der Ferse geschnappt. Er hat gesagt, du, so einfach, die Rauferei ist noch nicht zu Ende. Der hing an dem dran und ließ nicht los. Warum nicht? Warum hielt er an ihm fest? Darf ich euch meine Meinung sagen? Ich, der Willi. Das ist, Paulus sagt, nein, ich sage, weil er nicht wollte, dass Esau als Erster auf die Welt kommt. Weil von klein auf wollte er den Segen, der Erste, den Erstsegen haben. Denn wer ist rein rechtlich der Erbe? Der Erstgeborene. Der Erstgeborene ist rein rechtlich der Erbe. Schaut euch die Geschichte des Volkes Gottes an und ihr werdet sehen, fast nie erbt der Erste. Die Lektion, die Gott gibt, der Erste erbt nicht. Und im Mutterleib, die Rebekka sagt, was passiert Gott hier? Und er sagt, weißt du was, das hat einen bildlichen Sinn. Der Zweite ist der Eigentliche und nicht der Erste. Jakob ist der, auf den die Segenslinie geht. Jakob ist der, mit dem ich meinen Bund, nicht Esau, nicht der Erste. Warum? Für was steht Esau? Das wird deutlich in seinem Lebensstil. Um was geht es ihm? Wir müssen keine Verse groß weiterlesen, ab Vers 29 lesen wir, er lebte hier, er lebte jetzt, er lebte für seinen Bauch, er lebte auf der Erde. Was danach kommen sollte, was juckt's mich? Was juckt mich dieses Erbe? Hier lebe ich, das Irdische, jetzt das Fleischliche, das ist das Wichtige. Und Jakob, der hat gesagt, oh, das ist nicht das Wichtigste, den Segen brauche ich. Und er war listig, er war nicht heilig, er war nicht fromm, er war ein Lügner, ein Betrüger durch und durch. Aber er wollte den Segen, er wollte unbedingt den Segen. Daraufhin kommt Kapitel 26, diese Segenslinie. Und jetzt die ganze Geschichte, die ihr kennt, dieses Familiendrama. Der Esau hat seinen Lieblingssohn, die Rebekka hat ihren Lieblingssohn. Und da hat die Mutter geholfen. Und jetzt geht es um Segen. Wer kriegt den Segen? Und die Rebekka bekommt es mit und sagt, Jakob, wir müssen schnell handeln. Wir müssen schauen, dass du den Segen kriegst. Hat sie recht oder nicht? Hat sie recht gehandelt oder nicht? Die hat ja da echt betrogen eigentlich, gell? Liebe Freunde, was hat sie von Gott gesagt bekommen? Wer wird der Erbe sein? Jakob. Es gibt zwei Probleme. Entweder sie haben mit Isaac nicht kommuniziert, oder Isaac wollte es nicht annehmen. Aber eigentlich offenbart Gott Rebekka, Jakob ist es der, nicht Esau. Aber Isaac will unbedingt Esau segnen, nicht Jakob. Sehr, sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Das Interessante bei all dem ist, aber Jakob kriegt einen Segen. Und Gott sagt nicht, du hast dir das erschlichen. Das gilt nicht. So haben wir es nicht ausgemacht, das ist nicht rechtlich. Schaut mal, Kapitel 28, das ist die ganze Geschichte, 27, das Erschleichen des Segens, auf Bereiten des Mahles und sich verkleiden als Behaarter und all das, was die Kinder sehr gut von ihren Kinderstunden kennen. In Kapitel 28 möchte ich euch lesen, ab Vers 1, da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf und geh nach Padan Aram zum Haus Betuels, dem Vater deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams. Dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott den Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. So geht der Segen von Abraham auf Isaak und von Isaak auf Jakob. Das ist der Abrahamsbund, das ist der Abrahamssegen, das ist der Abrahams Nachkomme, Erbe und Erbteil. Alles, was mit dem Erbe und mit dem Erbteil, mit dem Land verbunden ist, ist geknüpft an Abraham, Isaak und Jakob. Diese Linie. Während wir bei Isaak und Ismael lernen, nicht das Fleisch erbt, sondern der Geist, lernen wir bei Esau und Jakob, nicht der Erste erbt, sondern der Zweite. Grundlegende und wichtige Dinge, die uns von vornherein hier schon gesagt werden und wir ausgerichtet werden auf das Evangelium, das kommt. Jetzt denke ich, sind wir so weit, jetzt sind wir so weit, ins Neue Testament zu gehen. Jetzt lade ich euch ein, Galaterbrief aufzuschlagen. Jetzt hätte ich gerne noch eine Stunde direkt dran. Weil jetzt sind wir im Floh, im Fluss. Jetzt möchte ich euch da ein bisschen hineinnehmen. Und ich hoffe, dass das, was wir da gesehen haben und gelesen haben, dass das jetzt weit noch größere Bedeutung bekommt und Tiefgang und Klarheit, als ich hoffe, schon, denn ohnehin schon da ist. Paulus schreibt an die Galater. Und es gibt keinen Brief, mit dem er so ernst beginnt, der so schnell auf den Punkt kommt, ohne, da ist wenig Vorgeplempel und Liebesbekundungen, denn da steht viel auf dem Spiel. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Worin liegt die ernste Angelegenheit? Die Galater, die Heiden zum Glauben gekommen sind, wurden von den Judaisten, von jüdischen Irrlehrern unterwandert und man hat gesagt, Freunde, wenn ihr nicht einem alten Bund, wenn ihr nicht das Gesetz hält, dann war es das mit euch, dann bringt euch Christus nichts. Das heißt, wenn ihr nicht an den Bund der Väter Anteil habt, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Also, was müsst ihr tun, um an diesem Bund teilzuhaben? Ihr müsst euch beschneiden lassen. Also haltet das Gesetz. Sonst bringt euch Christus nichts. Im Wesentlichen. Und Paulus kriegt das mit und er geht auf die Barrikaden. Anders ausgedrückt, Paulus sagt, oder die Angst ist, oder die Irrlehre ist da, wo man zu Christus etwas dazu tut. Man nennt das Christus plus. Jesus, aber du musst noch etwas. Da sagt Paulus, oder etwas wegnimmt. In dem Fall geht es darum, etwas dazu zu tun oder wieder dazu zu tun, wieder hineinzunehmen, was der Notwendigkeit und was einfach nicht mal ist, da ist und notwendig ist und gefährlich sogar ist. Er kämpft also mit den Galatern und sagt, hey, Freunde, wieso kehrt ihr dem Evangelium den Rücken? Paulus hat wirklich Angst. Er hat Angst, dass er sagt, ich habe Angst, ich habe vergeblich gearbeitet. Ich habe Angst, ich dachte, ihr habt es verstanden, aber so wie ich das jetzt mitbekomme, habe ich befürchtet, dass ihr überhaupt nicht verstanden habt, was das Evangelium ist. Ich glaube, ich muss euch von neuem gebären, von neuem Geburtswehen erleiden, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, bis ihr in Christus verwandelt werdet. Ich habe das Gefühl, es gibt einige unter euch, die haben es nicht verstanden, obwohl ich dachte, ihr habt es verstanden. Und woran merkt er? Sie kehren zurück zum Gesetz. Und daraufhin, Kapitel 3, da gehen wir jetzt hinein. Er sagt, unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Denn Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Wer hat euch so einen Schleier vor Augen gehängt? Wer hat euch einen Zauber vor eure Augen gehängt, dass ihr, obwohl euch Christus so klar vor Augen gemalt worden ist, nachdem das Erlösungswerk Jesu Christi, die Genügsamkeit Jesu Christi, die Herrlichkeit Christi, all das so klar euch vor Augen gemalt worden ist, wie ein Bild, das ihr betrachten könnt. Wer hat euch verzaubert, dass ihr das nicht mehr sehen könnt? Wer hat euch so unter einen Bann gebracht, dass ihr Dinge tut, die gegen das Ganze sind, gegen Christus sind. Wer hat da sein Werk hier getrieben? Er ist sehr entrüstet darüber. Und dann sagt er, nur eins will ich wissen. Es gibt ein Kriterium. Er sagt, es gibt einen Punkt. Wenn ihr da klares Verständnis darüber habt, dann erklärt sich alles andere. Und das ist jetzt sehr wichtig. Und das ist die Frage nach dem Geist. Ich werde euch versuchen zu zeigen, oder andersrum. Ihr wisst es schon, von daher muss ich nicht so tun, als ob ihr es nicht wisst, geheim halten. Was ist der Unterschied zwischen Ismael und Isaak gewesen? Der erste ist gezeugt nach dem Fleisch und der zweite gezeugt nach dem Geist. Und jetzt ist, Paulus geht jetzt hin, das ist ein Schlüsselpunkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Er sagt Folgendes. Nur dies will ich von euch wissen, Vers 2 in Galater Kapitel 3, Vers 2. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? So, wie habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Wie wurdet ihr zu Kindern Gottes? Als ihr das Gesetz habt versucht zu halten oder als ihr geglaubt habt dem Evangelium? Wann kam der Geist und hat Wohnung in euch genommen? Und die Antwort ist klar, oder? Besteht bei uns ein Zweifel darüber. Nicht aus Gesetzeswerken, nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Halten von irgendwas hat Gott gesagt, jetzt hast du genug getan, jetzt kannst du mein Kind werden. Jetzt kann ich dich annehmen. Sondern allein, dass du dem Evangelium geglaubt hast, da kam doch der Geist. Jawohl. Und dann sagt, seid ihr so unverständlich? Könnt ihr nicht an etwas zu Ende denken? Seht ihr nicht das Bild vor Augen? Dann sagt er, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Was bedeutet im Fleisch vollenden? Aus eurer eigenen Kraft. Das ist Gesetz. Wenn ihr in ihrem Glauben angefangen habt, das heißt durch Verheißung, Gott hat euch wiedergeboren, er hat alles getan, denkt ihr, dass ihr aber das Ziel erreicht, wenn ihr jetzt, wie Abraham sagt, ja, aber er hat es zwar verheißen, lasst uns das Ding aber nach Hause schaukeln, irgendwas müssen wir tun. Hagar, Fleisch, lass uns anstrengen. Und dann sagt er, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Er sagt, habe ich diese herrliche Nachricht aus Glauben, habt ihr vergeblich gehört? Und dann sagt er, wenn wirklich es vergeblich ist, das heißt, eigentlich glaube ich nicht, dass ihr es nicht verstanden habt. Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke tut unter euch wirkt, tut er das aus Gesetzeswerken oder aus Kunde des Glaubens? Und die Antwort ist klar, aus Glauben. Ebenso, und jetzt, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, er kennt doch daraus, er erinnert sie an das Gesetz, er erinnert sie an die fünf Bücher Mose, er erinnert sie an das erste Buch Mose, er erinnert sie an die ersten Kapitel, die ersten 26 Kapitel des ersten Buch Mose und sagt, wisst ihr denn, erinnert euch, schaut euch mal das Bild an, das euch da gemalt, vor euch gemalt worden ist. Erkennt doch daraus, dass die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne, wirkliche Söhne Gottes. Oder schon zu viel, Söhne Abrahams. Das sind die, die aus Glauben sind. Das sind Söhne Abrahams. Die Schrift aber, das liebe ich, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertige, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Das muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Die Schrift. Voraussehend, weil sie wusste, es kommt ein Tag, wo Gott in alle Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, hat sie schon dem Abraham diese gute Botschaft, das Evangelium, voraus verkündigt. Deswegen habe ich euch vorgelesen, Gott hatte gesagt, sollte ich dem Abraham etwas verschweigen? Denn in ihm will ich doch die ganze Nation segnen. Darum verkündigte ihm er das schon voraus und sagte, das werde ich tun, Abraham. Ich werde meinen Sohn für dich opfern. Nicht nur für dich, für alle Nationen werde ich sie opfern. Was glauben wir, warum Abraham denn seinen Sohn bereit war zu opfern? Denn er wusste, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken wird. Dann wird er doch seinen eigenen auch das tun können. Darum wusste er, wir kehren beide wieder zurück. Er hat mir aus dem Tod gegeben, er wird mir wieder aus dem Tod wieder zurückgeben. Denn als Sarah tot war, hat sie ihn gekriegt. Also tot, körperlich. Dann hat sie ihn gekriegt, weil Gott es gemacht hat. Dann kann er ihn genauso wieder aus dem Tod geben, wenn er auch wieder stirbt. Gott kann das. Und wenn er es mit seinem Sohn tun kann, dann kann er es mit meinem doch dreimal. Also, er glaubte ihm. Und das war seine Gerechtigkeit. Er glaubte, Gott macht Tote lebendig. Er glaubte an die Auferstehung. Das hat Gott oder die Schrift dem Abraham schon vorher gesagt. Das heißt, das Alte Testament ist Evangelium. Da wird es schon verkündigt. Und jetzt, ich weiß noch, dass jemand sagt, ja Willi, wo hat die Schrift das verkündigt? Wo steht das? Schaut mal, Paulus zitiert das sogar. Schaut mal, Vers 9. Nicht Vers 9, Vers 8. Also verkündigte die gute Botschaft voraus, Doppelpunkt, und jetzt wird uns gesagt, wo steht? In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das war schon die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. An wie vielen Stellen haben wir gerade, wo wir das durchgehen, wie oft haben wir das gelesen? In dir, in deinem Samen werden gesegnet. Permanent die gute Botschaft, das Evangelium wurde verkündigt die ganze Zeit. Alle Nationen werden gerettet werden. Der Segen kommt zu allen, nicht zu einem, zu allen. Von Anfang an, das ist das Evangelium, nichts Neues. Nichts Neues. Dann Vers 9. Darf ich diesen Abschnitt mit euch noch zu Ende machen? Vers 9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit ihm, dem gläubigen Abraham, gesegnet. Folglich. Der logische Schluss, jeder, der so glaubt wie Abraham, bekommt den Segen Abrahams. Die werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Mit dem gläubigen Abraham. Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist. Um es zu tun, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Freunde, streicht euch das an, malt euch das an, wenn nicht, dann schreit es hinter die Ohren. Das ist so wichtig. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Gesetz ist tun. Gesetz ist nicht glauben. Kann man Gott gefallen durchs Gesetz? Kann irgendeiner das tun? Kann man von Gott ein Erbe erwarten, ein Erbteil aufgrund vom Gesetz? Wer das glaubt, dass man auf Grundlage des Gesetzes irgendwas erwarten kann, der wird schwarz, buchstäblich. Unmöglich, warum? Verflucht ist jeder. Wo liegt der Fluch? In der Unmöglichkeit. Und nicht nur Unmöglichkeit, sondern in dem Gericht. Denn wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Du wirst nur leben, wenn du es tust. Gesetz ist tun. Evangelium ist plus tun. Glauben. An was glauben? Vollbracht, getan ist. Es ist getan. Ich werde selber ein Opfer ausersehen. Du musst nicht opfern. Ich mache es. Ich mache es. Und wer das glaubt, dem wird das zur Gerechtigkeit gerechnet. Glauben. Glauben, dass Gott Tote lebendig machen kann. Glauben, dass Gott es tun kann. Bin ich nicht der Herr an Fleisch? Sollte mir ein Ding unmöglich sein, Sarah, lach mich nicht aus. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin, dass aus dem Toten lebendig wird. Jetzt Vers 12. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Vers 14, warum? Damit der Segen, das ist das Erbe, das Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jetzt ist der Punkt, wo ich sage, jetzt hätten wir gerne noch eine Stunde. Das ist jetzt, das machen wir aber, wir haben jetzt 2 Wochen, glaube ich, Pause. Dann geht es erst weiter. Das ist ein bisschen lange Pause für so ein herrliches Thema. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Ich sage euch schon mal, was euch erwartet. Nichts nochmal, das ist nichts Neues, nur vielleicht aus einer etwas neuen Perspektive. Die Segenslinie ist Abraham, Isaac, Jakob. Von Jakob in deinem Samen ist Christus. Der Erbe ist Christus. Und jetzt, jeder, der in Christus ist, ist ein Miterbe. Von was? Von welchem Segen? Vom Segen Abrahams. Weil der Erbe ist Christus. Darf ich euch das noch vorlesen? Verzeiht mir. Darf ich euch das euch vorlesen? Brüder, ich rede mit nach Menschenart, Vers 15. Eines Menschen rechtskräftig festgesetztes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seinem Nachkommenschaft. Und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei den vielen, sondern wie bei dem einen und deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. Paulus sagt, das ist Christus, der eine Erbe. Der Erbe ist Christus. Darum achtet auf die Einzahl, auf die Grammatik, die da steht. Dies aber sage ich euch, das vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. So, wenn Gott in Abraham, Isaac und Jakob den Nachkommen Christus mit ihm einen Bund geschlossen hat, festgesetzt hat, dass der Segen darin kommt, dann wird das 400 Jahre später ein Testament, ein anderes Testament, niemals das hier aufheben. Die Frage ist natürlich, ja, warum gibt es das überhaupt und so? Und dann beantwortet das gleich im Galaterbrief. Aber der Punkt ist, das Erbe und das Erbteil kommt aus welchem Testament? Aus dem Testament Abrahams und nicht aus dem Testament, das am Sinai geschlossen wurde, mit dem Tempel und mit all dem, was dazugehört. Worauf Menschen so viel Hoffnung legen. Und meinen, dass das, ich halte mich ein bisschen zurück. So, Segen oder der Erbe, die Frage ist hier, wir handeln jetzt, wer ist der Erbe? Der Erbe ist Christus. Der Erbe Abrahams ist Christus. Und jetzt ist, wer in Christus ist, wird miterben. Wird miterben. Vers 18, denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, also der Erbe käme, dem die Verheißung galt. Das ist nämlich der Christus. Jetzt springe ich etwas weiter. Ich gehe in Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude oder Grieche. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wenn ihr in Christus seid, dann seid in dem, der der Erbe ist. Und damit seid ihr seine Nachkommen und damit seid ihr auch gerechtfertigt und ein Erbteil zu bekommen. Das kommt noch, das gucken wir uns noch an. Aber das ist der erste Schritt. Wer erbt und nur erben kann nur der, wer in Christus ist. Außerhalb von Christus gibt es kein Erbe. Der Erbe ist Christus und wir erben mit ihm. Was er erbt, erben wir auch. weil wir in ihm sind. Und wie kommen wir in ihm hinein? Alle, die auf ihn getauft worden seid. Herzliche Einladung im April. Wollt ihr Anteil am Erbe haben? Dann lasst uns Baptisten. Lasst uns taufen. Anteil am Erbe. In Christus. Wir wissen, dass es die Taufe im Geist ist, die wir dann im Wasser bezeugen. Aber das ist, wir müssen in ihm sein. Und dann haben wir alles. Alles, was Gott Abraham versprochen, haben wir auch. Ist das nicht gewaltig? Boah. Aus Glauben. Wer das glaubt, was ich euch sage, der kriegt das. Nicht wer das tut, wer das glaubt. Wer diese gute Botschaft glaubt. Christus ist unser Erbe und wir sind in ihm. So sind wir mit Erben, mit Christus. Das legitimiert. Eigentlich geht es noch weiter. Kapitel 4 spricht über den Gleichen. Da geht es Erbe, Erbe, Erbe. Warum? Er begründet es noch einmal. Und das lesen wir nächstes Mal. Wer neugierig ist, zu Hause schon. Ich möchte beten. Welcher Reichtum, welche Herrlichkeit, welche Hoffnung, Jesus, haben wir in dir. In dir allein haben wir Anteil an den Verheißungen, an den Bündnissen, an dem Bund, an der Hoffnung, am Erbe, das du bereit hast vor Grundlegung der Welt schon, das bald sich offenbaren wird. Jesus Christus, danke, 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 dass du das Holz auf dich genommen hast, dass du dich nicht gewehrt hast, dass du diesen Berg bestiegen hast und dass du dich hingelegt hast und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, nicht gewehrt hast und für mich und für uns gestorben bist, damit wir befreit werden von dem Gesetz des Fluches, damit wir Kinder Gottes werden können, damit wir Anteil haben an dir und an dem Erbe. Ich preise dich dafür. Danke für den Glauben, den du geschenkt hast. Und ich bitte dich, für all die, die heute da sind und die das ebenfalls glauben, Herr, mach es groß in den Herzen, aber die das noch nicht geglaubt haben und heute glauben, Herr, bestätige es in ihren Herzen. Und die das noch nicht erkennen, Herr, lass sie das erkennen, was wir in dir haben, Jesus, was wir in dir haben. Das gute Evangelium. Gepriesen seist du dafür. Amen. Einen schönen Mittwochabend. Kommt gut nach Hause.